Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in dieser Podcast-Episode werfen wir mal einen besonderen Blick auf das Herz aus der Sicht der Herzchirurgie, also einen Blick über den Tellerrand für uns Kardiologen. Und wir schauen uns mal die wichtigsten OPs in der Herzchirurgie an und besprechen hoffentlich die wichtigsten Punkte, was wir als Kardiologinnen und Kardiologen über die Herzchirurgie wissen sollten und wie die Verknüpfung dieser beiden Disziplinen, die sich ja gegenseitig bedingen, was da so wichtig sein kann. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen heutigen Gesprächspartner, Privatdozent Dr. Bastian Schmack. Er war 10 Jahre in Heidelberg als Herzchirurg tätig und kam dann mit einem kurzen Zwischenstopp in Essen im April letzten Jahres als leitender Oberarzt an die Medizinische Hochschule hier. Er war auch viele Jahre Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Stiftung für Organtransplantation. Und das prädestiniert ihn dafür, dass er uns einmal berichtet, was die Sicht eines Herzchirurgen dazu sein kann. Also herzlich willkommen, Bastian. Schön, dass du hier bist.
Ja, David, herzlichen Dank. Vielen Dank für die einführenden Worte und ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
Okay, Bastian, du bist jetzt als herzchirurgischer Gast in einer eher kardiologisch geprägten Struktur hier in diesem Podcast. Und ich hoffe sehr, dass wir heute so ein bisschen das Verständnis für deine Disziplin ein bisschen verbessern können, aber vielleicht auch, was wir als Kardiologen vielleicht da beitragen können, damit euer Verständnis für uns vielleicht auch besser sein kann. Ich glaube, am Ende ziehen wir ja alle an einem Strang, an dem Herzstrang sozusagen, aber wir gucken aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln her. Das stellt man immer wieder fest und das finde ich sehr interessant und darauf würde ich gerne heute ein bisschen eingehen. Kannst du uns vielleicht für den Anfang einmal kurz erzählen, ist eher eine persönliche Frage, aber wie bist du das erste Mal mit der Herzchirurgie in Kontakt gekommen und was hat dich am Ende dazu bewegt, dieses Fach zu wählen?
Also grundsätzlich ist es nicht ganz fern für mich, meine Frau ist Kardiologin, also ich habe jeden Tag sozusagen
beide Blickwinkel schon da.
Den Schulterschluss mit der Kardiologie, das ist sicherlich gar nicht mal schlecht und häufig auch sehr hilfreich. Mein Weg in die Herzchirurgie hat sich sehr früh herauskristallisiert, schon im Studium. Mir war immer klar, dass ich was Chirurgisches machen möchte und ich habe dann sehr, sehr früh, in meinem Fall vor dem Physikum, mich für die Herzchirurgie begeistern können, weil die Herzchirurgie ein wirklich sehr attraktives Fach ist. Es ist ein chirurgisches Fach mit sehr viel Physiologie, es ist ein Fach mit sehr viel Nachdenken, sind naturgemäß natürlich auch kranke Patienten, kränkere Patienten, multimorbidere Patienten als in meisten anderen Bereichen. Es ist ein sehr sauberes Fach. Man hat also nicht mit Viszeralorganen, Därmen und Ähnlichem zu tun. Es ist aber auch darüber hinaus jetzt auch nicht ein rein urhandwerkliches Fach, wie es jetzt meinetwegen die chirurgisch, unfallchirurgisch, orthopädischen Fächer sind. Also ich finde, die Herzchirurgie ist vielleicht die attraktivste Chirurgie im ganzen Feld der Medizin. Wenngleich es aber auch natürlich Limitationen gibt, die einem immer wieder auch im Verlauf bewusst werden, sei es denn die doch zwingende Konzentration auf Herzzentren, die limitierte Zahl an Arbeitsstätten, das ist sicherlich woanders nicht so. Aber es ist so gewesen, dass ich dann sehr früh in die Herzchirurgie eingebogen bin. Dann habe ich in Bad Nauheim am Max-Planck-Institut studienbegleitend als Stipendiant der Max-Planck-Stiftung promovieren dürfen. Bin dann vor knapp 15 Jahren nach Heidelberg gegangen, habe dann dort meine Assistenzarztzeit begonnen. Nach meiner Facharztausbildung bin ich als Fellow nach London gegangen. Es war ein sehr interessanter Trip mit etwas über einem Jahr. Großbritannien damals noch vor dem Brexit zum Glück. Dann dort sehr schön noch Herz- und Lungeninsuffizienzchirurgie lernen können. Bin dann als Oberarzt nach Heidelberg zurück und meinem jetzigen Chef damals gefolgt nach Essen ans Westdeutsche Herzzentrum 2020. Nachdem Professor Rupa war dort den Ruf des Hydrarionarius angenommen hatte. Und dann ist es ja so gekommen, wie es eben jetzt ist, nämlich dass wir 2023 nochmal gewechselt sind, nachdem Europa war, den Ruf nach Hannover als Nachfolger Professor Haverich annehmen konnte. Und dann bin ich eben als leitender Oberarzt jetzt seit knapp einem Jahr in Hannover.
Ja, und das war natürlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Kannst du dich an deine erste Herzoperation noch erinnern? Oder das erste Mal, wo du auf ein Herz geschaut hast? Wie fühlt sich das an?
Oh, da kann ich mich ja gut rein erinnern. Ja, da war ich. Ich kann den natürlich den Tag nicht mehr sagen, aber es war sehr, sehr früh im Studium. Es war sicherlich in meinen ersten Semestern eben in Bad Nauheim und dann konnte ich dort, also in Gießen studiert, in Bad Nauheim dann zu Gast gewesen und dann ergab sich dort so eine fast schon freundschaftliche Beziehung zu einigen der ganz erfahrenen Oberärzte des Kerkhoff-Klinikums dort. Und dann durfte ich immer mitmachen und so entwickelte sich das. Und dann war ich schon sehr, sehr früh regelhaft im herzchirurgischen Operationssaal. Und das ist natürlich eine faszinierende Sache, ne? Also so ein Herz schlagen zu sehen, ist per se schon interessant. Das sieht man auch, wenn man Gäste im Operationssaal hat, Studierende oder andere Personen, die meinetwegen in ihrem Pflegepraktikum oder in der Pflegeausbildung oder im rettungszentrierten Ausbildung mal in den Operationssaal gehen und dabei übers Tuch schauen. Das hat natürlich was Faszinierendes, auch zu sehen, wie das Herz einfach angehalten werden kann im kardioplegischen Herzstillstand an der Herz-Lungen-Maschine und dann wieder sozusagen zum Leben erweckt wird, ist immer wieder interessant. Und natürlich der ganz faszinierende Moment, wenn nach der Herztransplantation das Herz wieder anfängt zu schlagen. Aber das habe ich sehr früh für mich entwickeln können und ich finde es auch heute immer noch wirklich auch physiologisch und wissenschaftlich wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld.
Ja, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, auf die ich auch gerne eingehen würde. Die verschiedenen Operationen ist ja sehr vielfältig, auch das Fach, muss man ja sagen, was du alles schon aufgezählt hast. Die häufigste OP ist, so habe ich gelernt, die Herzklappenoperation, gefolgt von Bypassoperationen. Aber es geht ja dann noch weiter. Transplantation, ganz besonderer Eingriff und auch noch andere. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Bypassoperation. Lass uns da mal kurz mit anfangen. Was muss man über Bypass-Verfahren, wenn man jetzt mal in deinen OP schauen würde, was muss man dazu kennen und wissen und wie wird das angewandt?
Na, die Bypass-Chirurgie ist auch tatsächlich die häufigste Chirurgie, immer noch numerisch. Das ist tatsächlich noch das, was wir am häufigsten machen, insbesondere auch im Aufkommen der interventionellen Klappenbehandlungsverfahren hat sich das nochmal in Richtung der Bypass etwas verschoben. Und die Bypass-Chirurgie, wenn man das jetzt, wenn man deine ersten einführenden Worte mit der doch sehr engen Verflechtung von Kardiologie und Herzchirurgie, wenn man das mal im Hinterkopf hält, ist die Bypass-Chirurgie das Paradebeispiel der Kooperation, weil die Koronarchirurgie ohne kardiologische Darstellung im Rahmen des Herzkatheters ja im Prinzip nicht möglich war und ist und auch bleiben wird. Und insofern sind wir gerade bei der Bypass-Chirurgie natürlich völlig abhängig von einer sehr guten Diagnosestellung durch den Herzkatheter. Und die Herzchirurgie hat sozusagen auch numerisch Fahrt aufgenommen in der Geschichte erst mit der Weiterentwicklung der Kardiologie und den Herzkatheterverfahren, den Darstellungsmethoden. Wenn die ersten Eingriffe noch kongenitale Vizien waren, wie Septumdefekte oder Mitralsprengungen, anfänglich die Klappenersatzoperation, wurde erst dann richtig numerisch Fahrt aufgenommen, als die Bypässe sozusagen Alltag wurden. Heute ist es so, dass das grundsätzliche Verfahren immer noch das gleiche ist. Also die Bypass-Chirurgie heißt deswegen Bypass-Chirurgie, weil sie eben die Engstelle per se nicht behandelt, sondern sie umgeht. Wir nutzen nach wie vor körpereigene Gefäße. Es gibt auch nach vielen Versuchsreihen immer noch keine künstlichen Gefäße, die aufgrund dieser sehr kleinen Lumina geeignet sind, nicht zu thrombosieren, sodass wir also immer noch auf körpereigene Gefäße angewiesen sind. Wir versuchen vornehmlich Arterien zu verwenden heute, nachdem wir nach aktueller Studienergebnissituation der Meinung sein dürfen, endgültig geklärt haben, was noch nicht, da fehlen was noch belastbare randomisierte Studien, die aktuell laufen im Langzeitergebnis. Aber wir gehen davon aus, dass die total arterielle Versorgung vorteilhaft sein kann, gerade bei jüngeren Patienten. Aber wir nutzen als körpereigene Gefäße nahezu jedes Mal die innere Brustwandschlagader auf der linken Seite. Wir nennen sie die LIMA, die Left Interior Mammary Artery, oder die Arteria Thoracica Interna. Ein Gefäß, was, wenn man sich an die Anatomie erinnert, paarig immer innerhalb des Brustkorbes, paarig parallel zum Sternum an der Subclavia abgehend in Richtung der Zwölferkuppen befindet. Und dann geht es um die weiteren Grafts, also um die weiteren Gefäße. Da war standardmäßig jahrzehntelang und auch heute nicht ausgeschlossen die Vena Saphena Magna, also der Venenbypassgraft, Routine. Aber auch hier haben wir ersatzweise die Unterarmschlagader, die Arteria radialis, in der Regel die linke bei Rechtshändern, also immer diese schwachen Hand, bei gut ausgebildetem Rudernbogen, aber auch die rechte Brustwandarterie. Dann sprechen wir nicht nur von der Lima, sondern von Lima und Rima, also der Bima, der bilateralen Mammaria-Arterie.
Ja, also recht komplex, was man da alles aneinander anschließen muss. Und wie du gesagt hast, ihr müsst natürlich wissen, um welches Gefäß geht's überhaupt und um welchen Abschnitt, den man überbrücken muss. Also ihr müsst euch auch gut in der Koronardiagnostik erstmal auskennen, um das dann richtig zu behandeln.
Absolut. Also es gibt keinen Tag in meinem Arbeitsleben, in dem ich nicht irgendeinen Herzkatheter anschaue. Mindestens einen, wenn nicht sogar mehr, wenn ich Patientenfälle akzeptiere und sozusagen im Vorfeld mir die übertragenden Bilder anschaue, um zu beurteilen, was wir tun können und was zu tun ist. Dann ist natürlich für uns die Herzkatheteranalyse sozusagen Alltag. Wir kennen die Standardeinstellungen. Wir wissen es gut einzuschätzen. Wir unterliegen aber genauso häufig dem sogenannten Eyeballing, also der Augenabschätzung sozusagen, der Pi mal Daumenabschätzung von Stenose geraten, ähnlich wie das auch in den kardiologischen Herzkatheterlaboren häufig noch angewendet wird als Quantifikation einer Engstelle. Wir freuen uns aber auch immer wieder über die objektiven Messverfahren, ne? Also IFR-FFR-Messungen. Das ist sicherlich, was wir sehr gut finden und häufig anwendbar uns wünschen.
Was würdest du denn sagen, muss der Kardiologe beachten, wenn er jetzt so einen Bypass-Patienten, den du operiert hast, dann irgendwann wieder zurückbekommt in die Nachsorge? Das kann ja zu unterschiedlichen Zeiten passieren, also direkt nach deiner OP zurück auf eine Intensivstation oder später als Niedergelassener, als Vorstellung eines Patienten, der irgendwann mal einen Bypass hatte. Was sind da die wichtigen Punkte, die wir wissen sollten?
Das ähnelt auch sehr den Antworten, die ich gebe, wenn ich mit Patientinnen und Patienten spreche und die Menschen mich fragen, was sie beachten müssen danach. Also wir müssen davon ausgehen, dass natürlich die Aufmerksamkeit je nach Distanz zur Operation sich verändert. Also ganz unmittelbar in den ersten Tagen, Wochen nach der Operation ist natürlich die frühe Rehabilitation wichtig. Da geht es also um das wieder auf die Beine stellen. Da geht es um die Wundversorgung und da geht es darum, die Belastbarkeit sozusagen des Körpers nicht zu überanspruchen, sich auch hinsichtlich der Anatomie, das ist ja nach wie vor der Standardzugang für Bypass-Operationen, wenngleich es schonendere seitliche Zugangswege gibt bei einzelnen Patientinnen und Patienten, aber im Regelfall ist die Sternotomie der Standardzugriff, dass man da eben darauf achtet, dass die Patienten sich da nicht überlasten und dann Gefahr laufen, ihre Wundheilung, ihre Knochenheilung zu riskieren. Und im weiteren Verlauf ist dieser Patient natürlich ein chronisch kranker koronarer Herzerkrankungspatient. Die Bypass-Chirurgie ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Palliation. Wir können das Grundleiden nicht heilen. Wir können im Wesentlichen die Symptomatik verbessern infolge der verbesserten Durchblutung, also deutlich weniger Angina pectoris, bessere Belastbarkeit, keine Dyspnoe. Das gelingt sehr, sehr gut. Wir schützen vor Infarkten mit der Bypass-Chirurgie, weil eben die Engstelle nicht mehr das Nadelöhr sein wird, sondern eben die Bypass-Versorgung dafür Sorge trägt, dass ausreichend Blut überall hinkommt. Aber am Ende des Tages gilt es, das zu beherzigen, was man im Vorfeld auch schon bei einer koronaren Herzerkrankung behandelt, nämlich die wesentlichen Punkte wie Blutdruck, Cholesterin, Fettstoffwechselstörungen zu behandeln, die Thrombozytenhemmung mit einer Aspirintherapie durchzuführen und eben all das zu tun, was der sonstigen koronaren Herzgesundheit förderlich ist. Das Augeninsistieren, Bewegung, das alles, was ich als letztes einem Kardiologen erklären muss, weil das natürlich durch eine besser weiß als ich.
Ja, klingt so, als hätte ich das schon mal gehört, aber es ist ja gut, wenn man sich da so einig ist und ihr eigentlich den Patienten das Gleiche nochmal erklärt, weil es eben eine chronische Erkrankung ist, die ihr auch nicht rausschneidet, leider.
Ganz genau.
Vielleicht als letzte Frage noch zu den Bypässen, weil das ja etwas ist, was nur du wahrscheinlich siehst dann. Das sind ja winzig kleine Gefäße vergleichbar, die du dann irgendwo aufnähst. Wie viel Fingerspitzengefühl brauchst du dafür? Wie lange muss man sowas trainieren, damit das gut funktioniert? Und wie übst du das überhaupt, damit es dann bei den ersten Operationen dann funktioniert und gut wird?
Die Bypass-Chirurgie ist vielleicht einer der filigransten Bereiche in der Herzchirurgie. Es ist der Bereich, wo wir mit den allerdünnsten Fäden agieren. Wir reden hier von Fadenstärken nach der USP-Normierung von einer Fadenstärke 7.0 oder 8.0. Und das sind schon sehr, sehr dünne, reißempfindliche Fäden, mit denen wir da arbeiten. Wir arbeiten mit Lupenbrillen in der Koronarchirurgie. Das heißt, wir haben auch unsere eigenen individuellen Augen, Augenabstand etc., Körpergröße angepasste, relativ aufwendige Lupenbrillen, mit denen wir zwischen 2,5 und 3,5 facher Vergrößerung auf den Operationssitus schauen können. Das ist ein riesiges Qualitätsmerkmal, weil wir eben doch alles etwas größer sehen. Das ist auch wichtig, weil wir dort auf Gefäße stoßen, epikardiale Koronargefäße, die wir am Herz anschließen, die irgendwo zwischen 1,0 und 2,0 Millimeter Innendurchmesser haben. Das ist natürlich nicht sehr viel. Da kann es durchaus passieren, dass wenn man also einen Stich oder mehrere Stiche nicht adäquat setzt, dass man dort eine Anastomose, also eine Nahtverbindung zwischen zwei Gefäßen verzieht und damit den Abstrom relevant verändert oder sogar ein Gefäß partiell oder vollständig zunäht, was natürlich mit schlechten Ergebnissen einhergeht. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man dort angeführt wird. Das tun unsere jungen Kolleginnen und Kollegen auch, indem wir sie lange assistieren lassen, damit sie sozusagen die Routineschritte auch verinnerlichen. Auf der patientenliegenden Seite, Assistentenseite und auch auf dem Weg dahin natürlich lernen, mit dem Gewebe und den Instrumenten umzugehen, indem sie Teilschritte der Operationen übernehmen. Das heißt, sie nehmen die Grafts heraus, sei es die Vene, sei es die Arterialis oder auch die innere Brustwandschlagader und erlernen so tatsächlich die, wie du das richtig gesagt hast, die Fingerfertigkeit, das Fingerspitzengefühl, um zu wissen, wie sehr man an einem Gewebe ziehen kann, wie sehr man manipulieren kann, wie man möglicherweise auch was kaputt gehen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und dann ist die Bypass-Chirurgie am Ende auch eine sehr routinierte Chirurgie, wie alles in der Chirurgie, wie am Ende auch alles, was man wiederholt tut, macht man irgendwann hoffentlich besser. Das kennt ihr nicht anders, wenn ihr applaudiert oder Corona angegrafiert. Auch da sind es immer wieder routinierte Abläufe, die sicherstellen können, dass das gut funktioniert. Aber es ist sicherlich eine relativ wenig fehlertolerante herzchirurgische Disziplin.
Immer wieder beeindruckend, wie klein diese Gefäße sind, die ihr dann so aneinander näht. Ich wollte noch ein bisschen auf Klappen zu sprechen kommen. Und du hast das eben schon angesprochen, dass es ja in den letzten Jahren offensichtlich auch einen gewissen Shift gegeben hat, der sich bei euch so ausgewirkt hat, dass jetzt verhältnismäßig doch wieder mehr Operationen für Bypässe stattfinden im Verhältnis zu früher den vielen, vielen Aortenklappenoperationen bei Aortenklappenstenose. Und das liegt daran, dass wir sehr viele Patienten jetzt mit transfemoralen Ansatz damit versorgen können. Da gab es übrigens einen extra Podcast zu mit Tanja Rudolph, aber trotzdem bleibt das ja ein wichtiges Verfahren. Es gibt weiterhin Patienten, die so eine Operation brauchen. Und es braucht ja auch jemanden, der, wenn jetzt die TAVI doch nicht funktioniert oder etwas schief geht oder die TAVI 10 Jahre drin war, dann nochmal ran kann. Aber das, so stelle ich mir das vor, hat ja auch euer Arbeitsbild dann total verändert, wie ihr an die Aortenklappe rangeht. Wie schaust du da jetzt drauf, auf dieses Gefüge Aortenklappenstenose und euren Auftrag daran?
Die Aortenklappe ist für uns ein gutes Beispiel jetzt, um wieder zu spiegeln, wie sich sozusagen die herzchirurgische Welt verändert hat. Angefangen damit, dass wir wahrscheinlich sagen können, also ich überblicke jetzt rund 15 Jahre herzchirurgische Ärztezeit und nochmal sicherlich 4, 5, 6 Jahre als Studierender mit einem hohen Interesse an die Herzchirurgie, also knapp 20 Jahre. Und was man sicherlich sagen kann, ist, dass die individuelle Fallschwere sich nochmal deutlich verändert hat in diesen 20 Jahren. Und zwar in Richtung komplexerer Patientinnen und Patienten, schwierigerer Patientinnen und Patienten als eben noch zu Beginn meiner Arbeitszeit, die jetzt auch nicht ewig lang her ist. Und der wesentliche Punkt für uns war, neben der doch sehr, sehr prominenten PCI-Aktivität von Kalogen, Kalogen, die ja immer mutiger auch tatsächlich komplexe Stenosen oder auch selbst Hauptstammstenosen angehen, war sicherlich und ist sicherlich die Klappenintervention. Die TAVI ist ein hervorragendes Verfahren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir reden hier von einem mittlerweile längst etablierten Klappentherapieverfahren mit einer, das darf man auch als Herzchirurg unbedingt so sagen, einer sehr niedrigen Morbidität und Mortalität, niedrigen Komplikationsrate. Wir reden ja hier von Zentren, auch Hannover, die 300, 400 solcher Herzklappeneingriffe pro Jahr durchführen. Und das ist sicherlich richtig. Es hat natürlich zur Folge, dass die Patienten, die wir dann doch operieren, entweder relativ krank sind, also ein Patient, der nicht TAVI geeignet ist, aber operiert werden muss, das ist natürlich schon durchaus wahrscheinlich ein Gefäßwrack, um es mal so auszudrücken, wenn die Zugangswege da schon nicht mehr gut sind. Oder es sind eben vergleichsweise junge Menschen, bei denen man also sagt, die sehr sichere Aortenklappenersatzoperation ist hier gut geeignet. Wir reden davon, dass wir in unseren deutschlandweiten Registern eine Sterblichkeit erleben von der Aortenklappenchirurgie von unter 2%. Und wenn wir hier mal mit in Betracht ziehen, dass wir hier die Allcomers sozusagen in diesem Register haben, also sowohl die schwerst dekompensierte Aortenstenose, die mit wehenden Fahnen nach den Operationssaal erreicht und genauso die Patientinnen und Patienten, die völlig elektiv zur Operation kommen. Wenn man das mal sozusagen nochmal runterdividiert, dann darf man sicherlich sagen, dass eine geplante Aortenklappenersatzoperation heute mit einer Mortalität von kleiner als 1% einhergehen kann. Also es ist ein hochsicheres Verfahren, auch die Operation. Und es ist ganz wichtig und da lebt das Hard-Team sicherlich wie in keinem anderen Bereich ganz aktiv. Da ist es ganz wichtig, dass wir uns patientenzentriert und individuell entscheiden, welches Verfahren für welchen Patienten geeignet ist. Es ist unklar, dass wir hier in Bereichen arbeiten, wo wir einfach sagen müssen, es gibt Patienten, die natürlich davon profitieren werden, dass sie keine Vollnarkose benötigen. Auch wenn es eine schonende Thoraxeröffnung ist, keine Thoraxeröffnung haben, die keine Herz-Lungen-Maschine brauchen für den Eingriff. Das ist natürlich völlig klar, dass das bei der TAVI viel verschonender ist. Aber die Klappenersatzoperation hat eben seinen Stellenwert. Das betrifft vor allen Dingen Patientinnen und Patienten, die entzündliche Klappenerkrankungen haben und oder weitere konkomitante Operationsindikationen haben, beispielsweise die Bypass-Chirurgie oder auch Mehrfachklappen Indikationen haben. Und das ist richtig angesprochen von dir, die Gruppe der Patientinnen und Patienten, die jetzt vermehrt auf uns zukommt, nämlich die mit TAVI-Endokarditiden. Und das ist etwas, was wir also häufiger sehen als noch vor Jahren. Sicherlich auch assoziiert mit der steigenden Zahl an TAVI-Interventionen. Und das sind eben Patientinnen und Patienten, die eine neue Entität haben für uns.
Ja, und dann direkt mit einer komplexeren OP ins Rennen gehen.
Genau. Mhm.
Weil man das wahrscheinlich auch nicht ganz so simpel operieren kann, was man da vorfindet. Und vielleicht auch nicht weiß, wie es aussieht, wenn da irgendwas entzündet ist, was sich vielleicht ausgebreitet hat und so, all sowas.
Genau, genau. Die fest verankerte TAVI, die also Monate oder Jahre implantiert ist, die sitzt richtig fest. Das ist schon wirklich eine sehr stabile Verbindung, die da eingegangen wird zwischen der Nativklappe, dem Klappenanschluss und der TAVI.
Ist das ein Problem für auch den herzchirurgischen Nachwuchs? Wie würdest du das sehen, dass das immer komplexer und schwieriger wird und die einfachen Sachen dann nicht mehr so Standard und nicht mehr so häufig gemacht werden? Wir sehen das durchaus auch, dass wir zunehmend komplexere Prozeduren in manchen Bereichen machen und wir dann uns sozusagen die einfachen Prozeduren zum Trainieren des Nachwuchses fehlen. Wie ist das zu lösen, gerade in so einem Geschäft wie der Herzchirurgie, wo es um so feinste Fäden und Handarbeit geht, wie du das eben beschrieben hast?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist eine riesige Herausforderung, die wir da an allen Zentren für Herzchirurgie erleben, nicht nur in Hannover. Ich glaube, das ist etwas, das man nur begegnen kann mit extrem hoher Qualität und mit einem Fokus auf einzelne Personen in der Weiterbildung. Wir können wahrscheinlich nicht mehr, wie das vor Jahren oder Jahrzehnten noch ging, relativ breit gefächert irgendwie ausbilden, sondern wir müssen uns auf wenige Personen konzentrieren, die wir dann aber auch wirklich mit einer intensiven Ausbildung so fit bekommen, dass sie eben auch den Herausforderungen jetzt und auch in der Zukunft irgendwie gerecht werden. Sicherlich erleben wir einen Shift in der Fallschwere und damit auch in der Behandlungsschwere. Und das, um es mal ganz profan auszudrücken, ein durchschnittsbegabter Herzchirurg, Herzchirurgin, das ist nicht mehr das, was wir in Zukunft erreichen wollen, sondern wir brauchen wirkliche Expertinnen und Experten, die in der Lage sind, eben auch solche komplexen Prozeduren im Verlauf auch eigenständig und eigenhändig zu behandeln. Das geht eben nur, indem man sozusagen die Energie, die man noch zur Verfügung hat, auf einen fokussierten Kreis an Auszubildenden einwirken lässt und ihnen dadurch die Chance auch gibt, sich so zu entwickeln, dass sie das eben auch fehlerfrei und solide und souverän ableisten können.
Wie war das bei dir? Hast du das als Assistenzarzt? Hast du dann heute eine Aortenklappe, morgen einen Bypass und übermorgen die Mitralklappe operiert? Oder fokussiert man vielleicht auch auf Prozeduren? Also jetzt gerade konzentriere ich mich auf Aortenklappen, dann bin ich bei jeder Aortenklappen-OP dabei. Also Fokussierung auf Leute, aber auch auf die Prozedurzahl, dass man da schnell in eine Lernkurve kommt? Oder wie macht ihr das?
Also ich bin in einer Klinik ausgebildet worden, in der sozusagen der Einstiegseingriff die Aortenklappenersatzoperation war. Das war in meinem Ausbildungshaus eben so der Standard. Es gibt andere Krankenhäuser, die mit Bypass-Chirurgie starten oder mit Off-Pump-Bypass-Chirurgie starten. Das macht sich nicht jeder etwas anders. Für uns war es die Aortenklappenchirurgie. Das war und ist ein gutes Verfahren. Auch wir lassen die Aortenklappen, die heute gut mit risikoarmem Verlauf zu behandeln sind, auch gerne von Weiterbildungsassistenten und Assistenten operieren, im Beisein eines erfahrenen Oberarztes oder Oberärztin. Das Prinzip, was du angesprochen hast, eben, dass man also sozusagen so eine Art Route abläuft mit verschiedenen Stationen und dann in so einer Art Teambildung und ich sage jetzt mal ein halbes Jahr Mitralchirurgie lernt, dann ein halbes Jahr Aortenchirurgie, dann ein halbes Jahr Aortenklappe und dann wieder Koronarchirurgie. Das ist ein Konzept, so machen es zum Beispiel die Amerikaner, aber auch die Briten, auch nicht unerfolgreich. In Deutschland ist es aber doch zumeist noch so, dass man eben sehr breit ausgebildet wird und das Ganze auch ein Potpourri ist. Also man ist tatsächlich als Weiterbildungsassistent auch in Hannover in allen Bereichen der Herzchirurgie zugange, nicht nur im Dienst, sondern auch im Alltag. Also man assistiert am Montag eine komplexe Aortendissektion, am Dienstag assistiert man einen Bypass, am dritten Tag der Woche, am Mittwoch wird eine Aortenklappe operiert, am vierten Tag macht man Ambulanz und am fünften Tag hat man möglicherweise eine Lungentransplantation vor sich oder eine Herztransplantation oder ein Kunstherzsystem. Das ist breit gefasst und ich glaube, dass wir damit gar nicht falsch liegen und dass wir in Deutschland sehr gute Herzchirurginnen und Herzchirurgen ausbilden, aber auch da sicherlich noch besser werden können, eben auch durch eine Fokussierung auf einige wenige, die man dann nacheinander zum Ziel bringt.
Ja, ist sehr wichtig. Die Nachwuchsausbildung wird uns noch ein bisschen beschäftigen und zwar genau in den Fächern, wo man extrem präzise arbeiten muss. Und da ist wahrscheinlich die Herzchirurgie das Paradebeispiel für, dass wir da, ich ja nicht, aber dass du da den herzchirurgischen Nachwuchs irgendwie so ausbildest, dass die dann, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, dann auch das alles beherrschen, was wir dann von einem Herzchirurgen brauchen. Und das wird sich natürlich noch weiter wandeln, auch in den Jahren. Aber das Spannende ist, aufhören wird es wahrscheinlich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass die große Herausforderung der Herzchirurgie ist es nicht, mit der Kardiologie in Kompetition zu treten. Das ist gar nicht unser Problem. Kardiologie und Herzchirurgie können, und so machen wir es ja auch im Alltag, sehr gut zusammenarbeiten und zusammenleben und koexistieren. Das steht außer Frage. Ich glaube, was die Herzchirurgie tun muss, und das tut sie mit Initiativen der DGTRG und Initiativen einzelner Bereiche und einzelner Fachbereiche und den einzelnen Kliniken. In Hannover mit einem sehr intensiven Ausbildungskonzept schon im praktischen Jahr und auch in den Assistenzarztjahren ist den Nachwuchs dafür zu begeistern. Nämlich genau dieses Feuer, und das habe ich immer noch und das habe ich vor 2 Jahrzehnten schon erlebt, dass das sozusagen in den Nachwuchschirurginnen und Chirurgen eben tatsächlich nicht aufhört zu brennen. Und das ist gar nicht so einfach. Die Herzchirurgie hat natürlich Limitationen. Sie ist, ich hatte es angesprochen zu Beginn, sie ist auf Zentren angewiesen. Das ist nun mal eine relativ aufwendige Medizin mit Intensivkapazität, mit allem drum und dran. Das ist nicht überall verfügbar. Dementsprechend sind die Anzahl an Kliniken, an denen man das anwenden kann, nicht so groß. Und man hat natürlich auch mit der Niederlassung Einschränkungen, erhebliche Einschränkungen. Niederlassene Herzchirurgen haben sich bisher noch nicht durchgesetzt. Und das sind natürlich alles Limitationen, die eine oder andere Person, die mit dem Gedanken spielt, Herzchirurgie für sich zu wählen, abwägen muss. Und auch da geht es ähnlich wie in der Ausbildung der einzelnen Nachwuchschirurginnen und Chirurgen darum, genau die Menschen für dieses Fach zu begeistern, die auch am Ball bleiben werden und denen aber auch die Chance zu geben, sich wirklich gut zu entwickeln, wissenschaftlich wie chirurgisch.
Ich möchte mal auf die Zusammenarbeit zwischen Herzchirurgie und Kardiologie zurückkommen. Du hast auch schon benannt, dass das ja durchaus auch gefordert wird, sogar in Leitlinien beschrieben wird, aber am Ende gelebt werden muss, das Hard-Team für Entscheidungen, die das Herz betreffen und die irgendwie beide Disziplinen tangieren. Du hast auch gesagt, dass das zwischen uns jetzt beispielsweise sehr gut funktioniert. Das kann ich nur unterstreichen. Ich kenne aber auch andere Zusammenarbeitsmethoden und manchmal führt das auch durchaus zu Reibungen zwischen Kardiologie und Herzchirurgie. Ich möchte das kurz mal ansprechen. Warum, was denkst du, ist der Grund, dass es da häufig durch die unterschiedlichen Blickwinkel, so würde ich es zumindest mal interpretieren, dann doch zu Reibungen kommt? Und wie können wir daran weiterarbeiten, das nicht zu tun? Also ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, aber es hören ja jetzt nicht MAH-Mitarbeiter zu, sondern deutsche Kardiologen. Was würdest du denen sagen?
Ich habe vor einiger Zeit einen ganz tollen Vergleich gehört. Die Herzchirurgie ist sowas wie die NASA. Die war mal total en vogue und mega hip und alle haben sie begeistert angesehen und geklatscht, wenn irgendetwas gelungen ist und man auf den Mond flog oder die Apollo 13-Kapsel zurückgeholt hat mitsamt den Astronauten. Und die NASA war sozusagen der Inbegriff von Erfolg. Heute ist die NASA aber so ein bisschen, irgendwie geht's nicht weiter. Der Mars ist weit weg oder irgendwie so, auf dem Mond geht's auch nicht mal so richtig. Und das ist so ein bisschen wie die Herzchirurgie. Das war der Stern am Himmel über viele Jahrzehnte und wurde natürlich auch dementsprechend gelebt, hat auch ganz, ganz intrinsische Arroganz sicherlich gehabt. Das ist heute nicht mehr angebracht. Das führt natürlich auch im Kopf der einen oder anderen Person so ein bisschen zu einer Brusthaltung. Das ist so. Und hinzu kommt die Tatsache, dass die Herzchirurgie natürlich nicht der erste Anlaufpunkt ist von Patienten mit Herzerkrankungen, sondern es ist die Kardiologie. Und das führt zu einer Form von einer Türsteherposition sozusagen. Die Kardiologie ist die Gatekeeper-Einheit in dieser Partnerschaft. Was uns die Kardiologie nicht zuweist, das werden wir nicht behandeln, operieren können. Und insofern ist das natürlich ein Spannungsfeld. Das ist überall so. Das ist auch in Hannover mal so. Das gibt hier auch Einzelpatientenfälle, wo wir uns nicht ganz einig sind, wo wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Und wir erleben aber doch im Wesentlichen hier ein sehr, sehr gesundes und sehr konstruktives, patientenzentriertes Zusammenarbeiten, wie es auch ganz wichtig ist. Aber Herzchirurgen fühlen sich natürlich manchmal so ein wenig unzureichend ernst genommen oder unzureichend respektiert in dem, was sie tun. Und manchmal hat man auch das Gefühl, dass die Kardiologen vielleicht jetzt so ein wenig die NASA von 1980 sind. Das ist so das, wo es wirklich richtig Vollgas ging. Die Kardiologie expandiert, die Kardiologie findet ganz neue Therapieansätze, ist super erfolgreich in der Klappenintervention, entwickelt weiter und weiter und weiter. Und dieser Ratio ist sicherlich einer der Momente sozusagen, der mit dazu führt, dass das Verhältnis nicht immer so völlig emotionslos ist.
Du hast es sehr schön zusammengefasst. Es wird nicht ohne einander gehen. Es wird auch nicht ohne die jeweilig andere Perspektive gehen. Aber am Ende muss man darüber sprechen und eine gemeinsame Lösung finden. Was ich aber tatsächlich schade fände, wenn ich jetzt ein Herzchirurg wäre, das ist das, was ich als Kardiologe erlebe, dass ich manche Patienten wirklich über Jahre auch schon nachverfolge. Es gibt Patienten, die kenne ich seit meiner Assistenzarztzeit. Und das ist etwas, was ich sehr vermissen würde, wenn ich den Patienten operieren würde und dann wieder abgeben würde an einen anderen betreuenden Arzt. Vielleicht ist das ja diese Türsteherposition, die du eben gesagt hast, das verbindet schon zu einzelnen Patienten sehr stark. Ich weiß nicht, wie du das abbildest oder ob du das nicht für das Arztsein so vermisst. Was willst du sagen?
Ich glaube, das ist durchaus so. Also ich habe auch Patientinnen und Patienten, die mir immer wieder im Jahr, meistens am gleichen Tag, nämlich an dem Tag, an dem wir sie operiert haben, auch eine Karte schreiben und eine E-Mail schreiben und sich nochmal bedanken. Eine echte Nachsorge erleben wir natürlich in dem Sinne kaum. Also wir haben natürlich eine Herzinsuffizienznachsorge, auch eine eigene Ambulanz, wo unsere Transplantationspatienten nachbetreut werden. Aber so eine regelmäßige Nachsorge derer, die ich alle so sehe und operiere, die gibt es nicht, die wird es auch in Zukunft nicht geben. Insofern ist es etwas, was wir so auch nie so richtig gelernt haben. Das ist ja auch eine Frage des erlernten Vermissens möglicherweise, ne? Also so ein Kaspar-Hauser-Konzept. Wir kannten es nie, also haben wir es auch nie so wirklich wissen gelernt. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass natürlich so ein Patienten so ein etwas persönlicherer Kontakt befriedigend sein kann und einem auch so ein bisschen Mut und Energie geben kann, weiterzumachen in einzelnen Punkten. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte zu diesem Verhältnis Herzchirurgie und Kardiologie. Ich habe sehr, sehr früh für mich in meiner Weiterbildungskarriere als Herzchirurg die Herzinsuffizienzchirurgie auch für mich entdeckt und bin sehr früh in das Transplantationsgeschäft mit eingestiegen. Schon in Heidelberg, du hast es angesprochen, ich hatte dann auch Funktionen in der Deutschen Stiftung Organtransplantation, ist glaube ich Fachbeirat und anderen Bereichen. Und ein Punkt, der mir an der Herzinsuffizienz nach wie vor sehr gut gefallen hat und gefällt, ist, dass das ein Bereich ist, wo man sich wirklich auf völlige Augenhöhe trifft. Also mit dem Moment, wo meine kardiologischen Kolleginnen und Kollegen aus der Herzinsuffizienzambulanz uns sozusagen zu Rate ziehen, muss man tatsächlich sagen, da ist das Auditorium der Kardiologie erschöpft, dann ist tatsächlich getan worden, häufig was getan werden kann in der Elektrophysiologie oder auch in der medikamentösen Therapie oder auch in der AV-Klappenintervention. Und es geht eben trotzdem nicht mehr weiter, weil die Herzschwäche sich sofort setzt. Und dann ist es natürlich schön, wirklich in einem völlig neutralen Umfeld zu diskutieren und zu sagen, gut, dieser Patient ist terminal herzinsuffizient und möglicherweise ein Kandidat für ein Unterstützungssystem oder eben auch für die Herztransplantation. Das ist ein Eingriff, für den mein Herz auch durchaus schlägt. Ich leite den Bereich hier an der MH für Herztransplantation. Und das ist so ein Punkt, der einen natürlich auch als Herzchirurg eine gewisse Form von Freude auch bereitet, wenn man tatsächlich völlig ergebnisoffen diskutieren kann und besprechen kann und Therapien ansprechen kann mit einem Gegenüber, der tatsächlich sagt, ich habe getan, was ich konnte. Und das hat gut funktioniert über viele Jahre. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo tatsächlich die Operation folgen muss.
Um darauf nochmal zurückzukommen, das sind doch die Patienten, die ihr dann auch chronisch sehe. TX-Patienten sind in eurer Transplantationsambulanz. Auch die Kunstherzpatienten sind ja Patienten, die ihr über Jahre manchmal betreut.
Mhm, richtig, genau.
Da kommt das ja dann doch auch.
Ne? Genau, ne, bekommt also tatsächlich zunächst ein Kunstherzsystem. Wir haben hier in Hannover ja eines der größten permanenten Kunstherzprogramme in Deutschland. Super erfolgreich und wir haben eine super gute Kunstherz- und Transplantationsambulanz hier in Hannover, die wir selber betreiben. Und genauso ist es. Und viele dieser Patientinnen und Patienten, die wir mit VOD-Systemen, permanenten Unterstützungssystemen versorgen und die vom Alter her noch in der transplantablen Region sind, die werden dann doch im Verlauf Transplantationskandidaten und dann auch transplantiert. Also das sind schon Patienten, die über Jahre hier an ein Zentrum gebunden sind, sich auch sehr verbunden fühlen mit der MH oder mit den Zentren, in denen sie versorgt werden. Und das ist schon genau das, was du eben angesprochen hast, nämlich so ein persönliches Patienten-Arzt-Verhältnis. Das ist sicherlich sehr schön, ja.
Ich hatte es dir fast abgeschrieben, aber es stimmt ja gar nicht. Es gibt sie doch. Und also ich kann ja nur von mir sprechen. Mir ist das sehr wichtig in meiner Rolle als Arzt einfach. Ne? Egal, was ich jetzt gerade mache, ob ich jetzt eine Pille verschreibe oder jemanden abladiere. Das ist etwas, was für mich sehr wichtigen Stellenwert hat. Das muss ja nicht für jeden so gelten. Und es gibt es auch in der Herzchirurgie. Das beruhigt mich sehr. Dann kann ich ja vielleicht doch noch umschulen.
Doch, wir haben es auch. Aber zahlenmäßig sicherlich etwas weniger als in den intensiven Fächern.
Bastian, wir haben jetzt sehr viel besprochen. Es war sehr, sehr interessant. Ich komme jetzt zum Ende dieser Episode und ich würde dich zum Abschluss nochmal bitten, uns deine persönlichen drei Do's und Don'ts für einen Kardiologen oder eine Kardiologin zum Thema Herzchirurgie mit uns zu teilen.
Man sollte nicht glauben, dass wir keine Ahnung von Medizin haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also auch unsere Assistenten und Assistenten sind gute Ärzte, weil sie eben in ihren Stationsausbildungsjahren eben mit Patienten zu tun haben, die krank sind. Multimorbide Patienten, altersbedingt herzkranke Patienten. Wir haben super intensivmedizinische Ausbildungen genossen, sehr pathophysiologisch fokussiert. Also wir sind, obschon wir Chirurginnen und Chirurgen sind, sind wir sehr gute Ärztinnen und Ärzte. Wenn man ein Don't sieht, was man nicht tun sollte, ist uns auf den Arm nehmen. Wir sehen in der Regel Dinge mit zwei Augen und einer Lupenbrille. Also wir erkennen ganz genau, was da vorher passiert ist und nachher passieren wird. Das können wir ganz gut einschätzen. Und ansonsten, glaube ich, würde ich auf die Du-Seite schreiben wollen, dass man gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nachwachsen, dass man sozusagen ganz offenarmig und offenherzig sozusagen den Schulterschluss einzugehen sucht mit der Herzchirurgie. Es ist ein Feld, das ähnlich wie bei siamesischen Zwillingen zusammengehört. Das lässt sich nicht trennen. Wir sind eine Herzmedizin, wir reden von Herzzentren, wir arbeiten mitunter sogar auf gemeinsamen Stationen miteinander. Das ist wichtig, wir können super viel voneinander lernen. Für uns Herzchirurgen sind Wire Skills etwas, was nicht jeder in der Ausbildung erlebt hat, aber immer wieder anwenden muss. Das heißt, wir arbeiten da super eng zusammen. Wir arbeiten im Elektrophysiologiebereich immer wieder zusammen. Wir arbeiten zusammen bei komplexen Schrittmacheroperationen oder Laserextraktionen. Auch hier haben wir Experten in Hannover, die diese Bereiche mit abdecken. Also das sind Dinge, die ich deinen Kolleginnen und Kollegen ans Herz legen will. Schulterschluss suchen, offen sein, Rückmeldungen geben. Vielleicht auch mal geduldig sein. Wir sind nicht diejenigen, die jede einzelne der vielen sehr guten kardiologischen Studien immer vor Augen haben, uns ruhig auch mal wieder höflich aufklären über Dinge, die neu sind. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit und das Zuhören, das ist für mich ganz wichtig.
Lieber Bastian, ganz herzlichen Dank. Das Wichtigste, und ich finde, das hat sich durch den gesamten Podcast heute gezogen, das lässt sich nicht trennen, hast du gesagt. Und wir müssen den Schulterschluss finden. Wir müssen uns gut mit dem jeweilig anderen Gebiet auskennen und ein bisschen Verständnis zeigen für den jeweils anderen Blickwinkel. Und das gelingt dir sehr gut, das hat man heute auch sehr gemerkt, und deswegen warst du genau der richtige Gast für diese Episode. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
David, ich danke dir herzlich für die Einladung, das tolle Gespräch, es hat mir riesig Freude gemacht.
Ja, und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Es bleibt spannend beim CardioBeat. In den nächsten Folgen wird es geben ein Update zum DGK-Kongress. Wir werden über die Facharztprüfung Kardiologie sprechen und über viele andere spannende Themen. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.